Es gibt neue und gute Nachrichten für PatientInnen mit einer IgA-Nephropathie. Neue Therapieoptionen bieten neue Perspektiven.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 20. März 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es geht um zwei neue Studien zur IgA-Nephropathie, die gerade im New England Journal of Medicine erschienen sind. Und über die haben wir mit Tillmann Schmidt gesprochen. Der ist Nephrologe und arbeitet in der Universitätsmedizin in Greifswald und dort in der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die IgA-Nephropathie. Das ist die häufigste Glomerulonephritis-Form in Deutschland. Das heißt, ungefähr einer von 2000 Menschen sind davon betroffen. Bei Männern kommt das Ganze doppelt so häufig vor wie bei Frauen und der Erkrankungsgipfel liegt eher im jüngeren Erwachsenenalter. Deswegen ist das auch häufig ein Zufallsbefund. Da sind vor allem die Hausärztinnen und Hausärzte unter euch gefragt, das rauszufischen. Bei der klinischen Untersuchung fällt die Mikrohämaturie im Urinstatus auf und deswegen kommt es bei der Hämaturie so auf das Urinsediment an, um der Ursache für die Hämaturie auf den Grund zu gehen. Der klinische Verlauf, der kann dann sehr unterschiedlich sein. Von PatientInnen, die nur diese Mikrohämaturie haben, bis hin zu PatientInnen und Patienten, die sehr schnell zur terminalen Niereninsuffizienz fortschreiten. Etwa 70% der Betroffenen mit dieser Mikrohämaturie und vielleicht auch noch einer teilweisen Proteinurie haben aber eine normale Nierenfunktion und die haben typischerweise einen jahrzehntelangen stabilen Verlauf. Tatsächlich gibt's bei bis zu knapp 30% der Fälle auch eine Spontanremission. Aber bis zu einem anderen Drittel der PatientInnen, die haben eben eine chronisch fortschreitende Nierenfunktionseinschränkung. Und das heißt dann im Ergebnis, dass bis zur Hälfte der Betroffenen so langsam in Richtung der terminalen Niereninsuffizienz sich entwickeln. Das geht dann typischerweise über 2 bis 2,5 Jahrzehnte. Tillmann Schmidt sagt uns zur Einschätzung, dass wenn PatientInnen eine ausgeprägte Proteinurie haben, dass die dann typischerweise binnen 10 Jahren, jedenfalls die Hälfte von den Betroffenen, auch dialysepflichtig werden. Und bislang konnte man die entweder gar nicht behandeln oder es gab sehr unspezifische Therapien, also zum Beispiel typischerweise Cortison. Und da sagt Tillmann Schmidt zur Einschätzung, es gibt große Studien, zum Beispiel auch in Deutschland durchgeführt, die nicht wirklich einen Benefit der Prednisolontherapie zeigen auf die Nierenfunktion langfristig. Aber man erkauft sich dann natürlich zahlreiche Nebenwirkungen der Cortisontherapie, insbesondere Infektionen, an denen Patientinnen und Patienten teilweise sogar sterben, weil man sie so ausgeprägt immunsupprimiert. Und für diese schwer erkrankten Patientinnen und Patienten gibt es deswegen einen hohen Bedarf an neuen Therapien. Ein Blick in die erste Studie, die im New England Journal veröffentlicht worden ist, die verlinken wir natürlich beide in den Shownotes. Da geht es um den alternativen Komplementweg. Der spielt bei der Pathogenese der IgA-Nephropathie eine herausgehobene Rolle. Und der Wirkstoff, der hier untersucht wird, Iptacopan, der bindet spezifisch an den Faktor B. Deswegen wird der alternative Komplementweg gehemmt. Dazu gab es jetzt eine doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Phase-3-Studie an immerhin 440 Erwachsenen, die durch eine Biopsie eine bestätigte IgA-Nephropathie und eine Proteinurie gehabt haben. Und die sind in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Die einen haben zweimal täglich oral Iptacopan bekommen, 200 Milligramm, das Ganze über 2 Jahre. Und die andere Gruppe hat Placebo bekommen und ist ansonsten weiter unterstützend behandelt worden. Der primäre Endpunkt war, wie sich das Verhältnis von Protein zu Kreatinin im 24-Stunden-Urin nach 9 Monaten gegenüber dem Ausgangswert verändert hat. Und tatsächlich ist in diesem 24-Stunden-Urin das Protein-Kreatinin-Verhältnis unter Iptacopan um fast 40% niedriger als unter Placebo. Die Zahl der unerwünschten Ereignisse in beiden Gruppen ist ähnlich. Die meisten davon sind leicht bis mittelschwer gewesen und wieder reversibel. Ein erhöhtes Infektionsrisiko ist in keiner der beiden Gruppen beobachtet worden. Damit zur Studie 2. Da geht es um den Endothelin-Typ-A-Rezeptor-Antagonisten Atrasentan. Das ist auch eine multinationale, randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie in der Phase 3. Und auch hier sind Erwachsene mit einer bioptisch nachgewiesenen IgA-Nephropathie eingeschlossen worden. Und die haben dann entweder Atrasentan bekommen, 0,75 Milligramm pro Tag, oder ein Placebo. Und das Ganze über 2,5 Jahre. Der primäre Endpunkt war auch hier im 24-Stunden-Urin das Verhältnis von Protein zu Kreatinin. Und der primäre Endpunkt war auch hier die Bestimmung nach 9 Monaten. Im Ergebnis ist das Verhältnis auch hier unter Atrasentan in dem Fall signifikant verringert worden, ebenfalls um knapp 40% im Vergleich zu Placebo. Die Rate der Nebenwirkungen war wieder in beiden Gruppen vergleichbar. Hier ging es insbesondere um Wassereinlagerungen. Wir wollten von Tillmann Schmidt wissen, wie er diese beiden Studien einschätzt. Er sagt, erstmal muss man feststellen, dass in der Nephrologie auf einmal, was jahrzehntelang nicht der Fall war, ganz viele Studien laufen mit sehr vielen positiven Ergebnissen. Und dabei hat sich die IgA-Nephropathie zu einer Paradeerkrankung entwickelt, für die man jetzt neue Therapieoptionen schafft. Und die beiden Studien, die er hier gelesen hat, sind auf jeden Fall bedeutend. Denn bei einer starken Proteinurie ist das Nierenüberleben deutlich schlechter, als wenn die nicht so ausgeprägt ist. Und jetzt schließen die meisten Studien auch PatientInnen ein, die wirklich dieses hohe Risiko haben und die ein dringendes Bedürfnis für neue Therapien haben. Die Qualität beider Studien schätzt er als hoch ein. Aber es handelt sich bei beiden noch um Interimsanalysen. Das heißt, die Gesamtbeobachtungszeit der Studien ist noch gar nicht bis ganz zu Ende gelaufen, sondern man schaut zwischendurch schon mal auf die ersten Signale, ob die Therapien erfolgsversprechend sind. Und dann nimmt man die Reduktion des Eiweißverlustes über den Urin als Parameter, der die Wirkung der Medikamente anzeigt. Wenn man jetzt in der Studie zeigen kann, dass man es schafft, den Eiweißverlust über den Urin zu senken, dann verbessert das tatsächlich auch die Prognose für die Niere, sagt Tillmann Schmidt. Und deswegen lässt die US-Zulassungsbehörde, die FDA, jetzt zu, dass gar nicht mehr unbedingt die Nierenfunktion im Sinne der Entgiftung, also die glomeruläre Filtrationsrate, angeschaut werden muss, sondern man akzeptiert als Endpunkt tatsächlich die Reduktion des Eiweißverlustes über den Urin. Das findet er deswegen extrem hilfreich, weil gerade bei der IgA-Nephropathie, wo dieser Nierenfunktionsverlust über Jahre läuft, der Therapieerfolg über die Verlangsamung dieses Nierenfunktionsverlustes kaum zu zeigen ist. Also die auf die GFR zu warten, das würde einfach zu lange dauern. Und deswegen sind diese klinischen Studien auch auf einmal so möglich, weil der Endpunkt so verwendet werden darf, muss man für den Hintergrund auch wissen. Was jetzt noch nicht klar ist, ob der Effekt, der hier zu beobachten ist, auch spezifisch für diese Medikamente ist. Und deswegen ist es schon spannend abzuwarten, was bei den Studien noch herauskommt. Mein Fazit für die heutige Folge ist, das bleibt spannend dran zu bleiben, auch für die dauerhaften Ergebnisse, die werden ja noch eine Weile dauern. Mich beeindruckt, dass bei Krankheiten, die ich im Studium noch so gelernt habe, dass die quasi immer einen vorgezeichneten Weg gehen, weil es eben keine spezifische Therapie gibt, wahnsinnige Fortschritte zu beobachten sind. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Vielen Dank, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.